Aktiv Radio, das Radio mit den besten Interviews, mit den besten Gästen, mit den interessantesten Gästen, die man in der deutschen Schweiz überhaupt kann ans Mikrofon bringen kann. Und ein wichtiger Bestandteil ist halt nicht nur die Wirtschaft und die Kultur, sondern ein wichtiger Bestandteil ist auch die Politik. Und es gibt Leute, die beides machen. Sie sind stark in der Wirtschaft und sie sind stark in der Politik. Und das ist ja eigentlich auch die Idee von der Schweiz, von einem Milizsystem. Es soll jemand nicht von der Politik leben, sondern er soll arbeiten. Er soll so sein Geld verdienen und er soll eigentlich wissen, wie es uns in der Basis wirklich geht. Er soll selber eigentlich ein Mitglied von dieser Basis sein und dann macht er auch, wollen wir sagen, eine anständige Politik für uns. Und in diesem Sinn begrüße ich ganz, ganz recht herzlich einen Nationalrat, einen amtierenden Nationalrat. Er kommt aus dem Kanton Zürich. Er ist 1968 geboren. Und jetzt gibt es vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel. Wenn ich sage, er ist ein Freisinniger und ein Urfreisinniger, ich begrüße ganz recht herzlich den Nationalrat Beat Walti.
Grüezi zusammen, guten Tag.
Beat Walti, Sie haben mal doktoriert. Wie werden Sie normalerweise angesprochen? Grüezi Herr Doktor, grüezi Herr Doktor Walti, grüezi Herr Walti, grüezi Herr Nationalrat. Was ist so das, was Sie durch den Tag durchhören?
Ja, da ist die Welt ja sehr unkompliziert worden, zum Glück, muss ich sagen. Mir ist wohl, wenn mir die Leute den Namen sagen, vielleicht den Vor- oder und den Nachnamen. Der Doktortitel hat sich sozusagen erledigt in der heutigen Welt. Früher, als ich studiert habe und abgeschlossen, ist der Doktor wahrscheinlich ein bisschen das Gleiche gewesen wie der Master heute. Man hat das gemacht, gerade wenn man den Anwalt im Auge hatte, dann hat es immer noch Klienten gegeben, die das Gefühl hatten, ein richtiger Anwalt ist nur einer, der einen Doktortitel hat. Ein normaler Jurist ist nur so einen halben Anwalt und dann hat das ein bisschen wieder dazugehört. Ich habe mich auch gerne mal vertieft, ein Jahr lang in ein Thema. Das tut einem noch gut, wenn man etwas mal wirklich durchnetten muss und ins Papier bringen. Und insofern ist das eine gute Zeit gewesen, aber ich bin kein eigentlicher Akademiker und sonst auch die Anrede mit Titel ist auch nicht mehr so gefragt. Also der Herr Nationalrat, das kommt auch nur noch von, sagen wir mal, über 80-Jährigen vielleicht und die anderen haben einen erfrischend unkomplizierten Zugang auch zu Politikern.
Als Nationalrat kommt man ja ganz viel Anlässe. Wie ist es denn dort? Dann wird man vorgestellt, im Publikum sitzt jetzt der Herr Nationalrat oder sitzt der Herr Walti oder wie tönt das dort?
Ja, bei der Vorstellung, bei Anlässen, da passiert das noch etwa die, weil es vielleicht auch für das Publikum die einfachste Einordnung ist von den Gästen. Oder? Die wissen dann gerade, was man für einen Hintergrund hat und in welcher Funktion dass man da ist. Und dann wird man etwa die als Nationalrat natürlich vorgestellt, aber bei dem bleibt es dann auch.
Sie haben eben, wie gesagt, doktoriert. Ihre Dissertation war Mitarbeiterbeteiligung, Aktien- und Optionspläne. Ist das etwas, das man eigentlich schon lange macht in der Schweiz? Oder ist das mehr ein amerikanisches Phänomen gewesen, dass man gesagt hat, die Mitarbeiter sollen doch auch gleichzeitig fast Arbeitgeber sein?
Ja, das war damals noch nicht so Mainstream gewesen und vor allem hat es noch wenig, sage jetzt mal, rechtswissenschaftliche Analysen dazu gegeben. Meine Diss ist eher beschreibend als forschend und es hat gut getan, das Thema mal richtig aufzuschaffen. Das Grundanliegen ist eigentlich genau, was Sie sagen, nämlich den Graben zwischen Eigner und Manager zu überwinden. Also, dass die Entscheidungen fällen tagtäglich im Unternehmen, dass die einen Interessengleichlauf haben wie die Eigentümer, die ihr Geld in die Firma investieren. Und das ist am besten gewährleistet, wenn sie beteiligt sind.
Passiert das in der Schweiz oft, dass Mitarbeiter auch Aktionäre werden, dass sie mitbeteiligt sind und damit auch eben eine gewisse Arbeitgeberrolle übernehmen?
Also ich habe keine gültige Statistik parat, aber dort, wo ich engagiert bin, wirtschaftliche Mandate, ist das eigentlich sehr verbreitet und funktioniert auch gut. Es wird auch geschätzt von den Mitarbeitenden, weil sie irgendwo den Fokus nicht nur auf ihrem Zuständigkeitsbereich haben, sondern weil sie sich ganz automatisch dann auch für das Wohl des Gesamtunternehmens interessieren.
Credit Suisse vielleicht ganz kurz. Bei den Banken hat man das ja auch lange gemacht oder macht das immer noch, dass man sagt, die Mitarbeiter sollen auch einen gewissen Anteil Aktien haben. Sie sollen sich im Unternehmen verbindlich fühlen. Jetzt, wenn ich Credit Suisse Aktien hatte, sind die natürlich irgendwann nicht mehr so wahnsinnig viel wert gewesen. Was passiert da mit einem Mitarbeiter, wenn der, sagen wir, für 100'000 Franken hat eine Credit Suisse Aktie und jetzt hat er plötzlich eigentlich nichts mehr?
Ja, das ist ein heikler Punkt, weil die Motivationswirkung natürlich in beide Richtungen funktioniert. Oder? Wenn der Kurs plötzlich zurückgeht, dann hat man das Gefühl, ich habe doch nichts falsch gemacht. Wieso habe ich jetzt weniger im Depot, weniger Wert in der Steuererklärung? Und das ist auf der anderen Seite auch etwas, wo man den Leuten auch erklären muss. Ich glaube, das ist letztlich auch eine Frage vom Systemverständnis, dass auch Aktienmärkte nicht immer nur aufwärts gehen können. Viele von den Beteiligungen, die Mitarbeitende hatten, waren auch weniger wert gewesen, zum Beispiel wegen der Zinswende. Oder? Da merkt man dann plötzlich, dass die Aktienmärkte nicht nur wegen der tollen Managementleistungen sich so entwickelt, wie sie es machen, sondern dass auch das Umfeld eine wichtige Rolle spielt. Wie viel Geld fließt in die Aktienmärkte, wie viel wird in anderen Anlagekategorien platziert, und das bewegt die Märkte. Und auch so eine Diskussion muss man natürlich dann mit den Mitarbeitenden führen. Wenn Sie Banken erwähnen, ist es wirklich auch fast ein Mahnmal, muss man sagen. Es gibt sehr viele Bankmitarbeitende, die Aktien bekommen haben und wegen dem schlechten Kursverlauf von den meisten Banken, mindestens jetzt europäischen und schweizerischen in den letzten Jahren, in Summe wahrscheinlich mehr Geld verloren haben als gewonnen oder sicher nicht viel Würsche gemacht. Denkt auch an die Finanzkrise 7 und 8. Die versteuern einen Aktienzugang im Zeitpunkt, wo sie die Aktien bekommen. Und ein paar Jahre später, allenfalls sogar noch nach einer Sperrfrist, sind die viel weniger wert. Also wenn sie die Steuern abziehen und den Kursverlust, dann bleibt häufig nicht mehr viel liegen. Und das ist dann natürlich keine gute Motivation.
Sie haben jetzt die Sperrfrist gerade erwähnt. Wie handhabt man das normalerweise? 5 Jahre lang beispielsweise sind die Aktien gesperrt, darfst du sie gar nicht handeln. Auch wenn er merkt, jetzt geht es so ein bisschen Pennen ab und er würde sie gerne loswerden, darf er nicht, weil er ist in einer Sperrfrist drin. Wie lange sind die Sperrfristen so generell?
Ich glaube, da gibt es keine Grundregeln. Die Grundidee von einer Aktienbeteiligung und von der Wertentwicklung ist schon, dass sich der Mitarbeiter soll, an der langfristigen Wertentwicklung interessieren und durch die motiviert sein und nicht durch kurzfristige Bewegungen, die man mit irgendeiner tollen Meldung kann erzielen und dann verkaufen, wegspringen. Darum, was ich gesehen habe, sind so im Durchschnitt, würde ich sagen, 3 Jahre. Das ist eine vernünftige Periode, wo man auch in der Planung ein bisschen überblicken kann. 5 Jahre ist dann schon recht lang, gibt es aber auch vielleicht eher für das Top-Management, das noch längerfristig sollte incentiviert sind.
Und das wäre dann rollend. Also wenn jetzt jemand bei einer Bank arbeitet, beispielsweise, Entschuldigung, und jedes Jahr ein bisschen Aktien bekommt, dann ist das rollend. Dann darf er die er vor 3 Jahren bekommt, die darf er geben. Und die er jetzt das Jahr bekommt, dann muss er jetzt noch mal 3 Jahre warten.
Genau. Man muss ja auch beachten, dass die Leute, die Aktien bekommen, in der Regel auch irgendwo private oder persönliche Investitionsbedürfnisse haben. Sie müssen vielleicht einmal eine Hypothek zurückzahlen oder amortisieren oder ein Kind machen eine teure Ausbildung oder was auch immer das ist. Und die brauchen auch Cash. Und man soll das auch immer wieder rausnehmen können. Und darum sind die Pläne in der Regel rollierend gemacht. Ja.
Beat Waldi, Ihre Arbeit eigentlich ist bei einem berühmte Rechtsanwaltsbüro bei Wenger Vieli. Und das ist sicher nicht eins von der billigsten Büro. Also billig, das klingt jetzt so blöd, von der preiswertesten Büro, sage ich jetzt mal. Ich habe natürlich in meinem Arbeitsleben auch wieder ab und zu mit Anwälten zu tun. Leider ist das notwendig. Und ich verschrecke immer, wenn ich die Honorarnoten bekomme. Dort ist jede Kopie drauf. Dort ist, wenn die Sekretärin von der Sekretärin, die eine Sekretärin beschäftigt, das auch noch drauf. Und der Stundenansatz, der ist absolut horrend. Wie hätte das eigentlich so weit kommen können, dass wenn man Recht bekommen will, weil man sagt, ich bin ungerecht behandelt worden, ich brauche jetzt einen Anwalt, dass man vielleicht in vielen Fällen gar nicht weitermacht, weil man sagt, ich kann mir das gar nicht leisten, es geht gar nicht.
Gut, also die letzte Schlussfolgerung sollte natürlich nicht eintreffen, sonst hat man wirklich ein Problem mit der Umsetzung vom Rechtsstaat. Das wäre nicht gut, auch für den Schutz von den öffentlichen Interessen letztlich, vom Funktionieren von unserem Rechtswesen. Insgesamt muss man aber sagen, kann man ja Anwalt oder muss man Anwalt vielleicht auch in sehr verschiedenen Phasen von Problemen Bewältigungen einsetzen. Die besten investierten Mittel sind die, die früh eingesetzt werden, indem man irgendetwas, vor allem im wirtschaftlichen Zusammenhang, etwas so organisiert und aufsetzt, dass es möglichst krisenfest ist, weil man sich dann hinten aus einen Haufen Risiken und mögliche Aufwände kann sparen, wenn es keinen Streit gibt. Und das teuerste Juristengeld ist wahrscheinlich eben das, wenn man am Schluss muss eine Sauerei aufräumen muss, wo eine verkachelte Situation ist, komplex, wo man über lange Zeit dann muss bereinigen muss. Dort kann es dann wirklich zu enormen Kosten kommen. Der Anwaltslohn ist typischerweise ein Zeittarif. Oder? Wir verkaufen unsere Zeit, schreiben auf, wie lange wir mit einem Problem beschäftigt sind und rechnen dann einen Stundensatz ab. Darum bin ich sehr sensibel auf den Wort, den Sie gebraucht haben. Also preiswert sollte ein Anwalt sein. Er sollte sein Geld wert sein. Und ich persönlich überlege mir bei jeder Honorarnote, die ich verschicke, kann ein Klient das verstehen? Ist das irgendwie ein realer Gegenwert für das, was wir da gemacht haben zusammen, ich für ihn geleistet habe? Das muss natürlich gewährleistet sein. Aber letztlich hat man auch ein Auslastungsrisiko. Also wenn Sie verschiedene Mandate haben, dann sind Sie nicht immer zu 100% ausgelastet. Viele Anwälte arbeiten auch mit angestellten Mitarbeitenden, wo sie auch auslasten müssen, also sind eine Art KMU-Unternehmer. Und da muss man natürlich nicht das Gefühl haben, man hätte pro Jahr 2.000 oder 2.500 Stunden dann zu dem Satz verkauft, sondern es sind dann eben unter Umständen viel weniger und in Summe gibt das dann...
Aber man verschickt darum. Schon sehr oft, oder? Also es sind zum Teil Stundensätze drauf. Ich werde sie vielleicht gar nicht gross erwähnen, aber da geht es viele, viele 100 Franken pro Stunde. Und da frage ich mich, gibt es überhaupt jemanden, der so viel darf verlangen für eine Stunde? Aber es scheint zu funktionieren. Und vor allem vermutlich in Ihrem Bereich. Nehme ich an, Sie machen M&A, Sie machen Private Equity und so weiter. Das sind natürlich dort Umfeld, wo auch entsprechend finanzkräftige Leute unterwegs sind. Aber es geht mir eigentlich, wie Sie richtig gesagt haben, um einen kleinen Bürger. Der fühlt sich im Unrecht. Und wenn er das nicht mehr zahlen kann, dann braucht es gar kein Recht mehr, weil er sich gar nicht das Recht erstritten.
Ja, das wäre wirklich nicht gut. Also ich muss vielleicht noch sagen, dass in dem Umfeld, im wirtschaftsrechtlichen Umfeld, auch der Wettbewerb sehr stark ist. Das sind, die Kunden sind sehr geübte Einkäufer, könnte man auch sagen. Die vergleichen auch Leistungen. Die haben immer mehrere Anwälte im Einsatz und tun auch durchaus wettbewerbliche Art ausschreiben oder holen Vergleichsangebote ein. Sehr häufig muss man sich neben dem Stundentarif auch zu einem Budget verpflichten, wo man nicht überschreiten kann. Also die kaufen dann nicht einfach blindlings irgendeine Leistung ein und schauen dann, wie hoch das die Rechnung ist, die geschickt wird. Auf der anderen Seite ist die kleine Frau und der kleine Mann, wo ihre Rechtsdurchsetzung wichtig ist, die sind natürlich darauf angewiesen, dass es die Anwälte auch gibt, die das machen. Es gibt auch Instrumente wie unentgeltlicher Rechtsbeistand. Also wenn sie die Mittel nicht haben, um eine Rechnung zu zahlen, aber ein ausgewiesenes Rechtsschutzinteresse, dann kann ihnen das Gericht auch einen unentgeltlichen Rechtsbeistand bestellen.
Ist das nur im Strafrecht der Fall oder ist das auch im Zivilrecht der Fall?
Es gibt auch im Zivilrecht so Fälle, wo das wichtig ist. Aber es ist natürlich hauptsächlich im Strafrecht, wo es um die persönliche Freiheit und Integrität letztlich geht.
Beat Walti, Sie sind in Bauma auf die Welt gekommen. Und ich habe noch nie von Bauma gehört. Ich weiss mittlerweile, das liegt auf 639 Meter über dem Meer. Das ist recht hoch. Wo ist Bauma und was erzählen Sie uns über Bauma?
Ja, ich kann eigentlich auch nicht wahnsinnig viel über Bauma erzählen, außer der interessante Fakt, vielleicht, dass es dort früher einmal ein Spital gab. Das war eines von den Regionalspitälern, die dann einmal der Strukturbereinigung zum Opfer gefallen sind. Das hat es also tatsächlich gegeben. Meine Mutter ist eine Zürcher Oberländerin aus der Nähe von Bauma und hat ihre Familie dort gehabt und hat darum mich in Bauma auf die Welt gebracht. Ich kenne sonst das Döstal, wo Bauma drin liegt, eigentlich nur aus Verwandtschaftsbesuch.
Also haben Sie dort nur das Spital gelernt kennen als Säugling? Oder sind Sie tatsächlich auch aufgewachsen in
Nein,
Bauma?
Nein, aufgewachsen bin ich dort nicht. Meine Großmutter hat lange in der Nähe von Bauma gewohnt und ich bin regelmäßig dort zu Besuch gewesen. Es ist ein sehr schönes Ausflugsgebiet. Die höchsten Berge vom Kanton Zürich stehen dort. Das Hörnli und Schnäbelhorn, wo man im Herbst auch über die Nebelgrenze wandern kann. Nebendran ist noch der Bachtel, also es ist eine sehr schöne Ausflugsgegend, aber es ist ein bisschen ÖV-mässig, vor allem auch nicht sehr gut erschlossen. Ich habe nie dort gewohnt.
Aber Sie sind in diesem Spital auf die Welt gekommen, in Bauma, wo jetzt eben nicht mehr existiert.
Genau, das hat dann damals die Regierungsrätin Diener zusammen mit anderen kleineren Spitälern geschlossen. Man hat gesagt, das sei Ende für eine politische Karriere. Interessanterweise war es das gar nicht gewesen, sondern sie ist immer sehr gut gewählt worden und dann später sogar noch Ständerätin wurde, was also zeigt, dass man auch mutige politische Entscheidungen fällen kann, wenn man sich erklären kann. Das hat man da können. Heute ist das ehemalige Spital ein Pflegeheim, soviel ich weiss, und wird dort nicht mehr akut versorgt.
Beat Waldi, Sie wohnen in Zollikon, das ist, glaube ich, Goldküste, ist das richtig?
Dem sagt man so, ja.
Sagt man so, das ist eben, und einen am See, das ist Pfnüsselküste, oder wie sagt man der genau?
Der sagt man Pfnüsselküste, genau.
Und das ist dort, wo weniger Sonne ist, oder?
Genau, das ist der Grund. Häufig meinen die Leute, das heisse Goldküste, weil der Anstein aus Gold sägt und alle Leute wahnsinnig reich. Das, es hat eine gewisse Korrelation zum Sonnenschein. Natürlich wohnen die Leute, die sich schöne Liegenschaften können leisten können, auch gerne dort, wo die Sonne scheint. Und darum ist die Finanzkraft, die Steuerkraft am rechten Seeufer sicher überdurchschnittlich höher. Aber der Grund für die Namensgebung ist historisch. Und das hat wirklich mit dem goldenen Sonnenschein zu tun. Und die Pfnüsselküste ist halt die abgewandte Seite, wo es nach dem Mittag ein bisschen weniger Sonne hat, wo einem die Sonne im Rücken runtergeht. Und dann ist halt das Verkältungsrisiko etwas grösser.
Also die anderen haben Morgensonne und ihr habt Obensonne.
So kann man es eigentlich gut
sagen. Das ist eigentlich, das sollte jeder machen. Wenn bevor er eine Wohnung oder eine Liegenschaft kauft, sollte er eigentlich mal herstehen und schauen, wie ist eigentlich der Sonnengang. Haben Sie das gemacht, bevor Sie auf Zollikon sind gegangen?
Nein, gut. Mein Zuzug hat mit der Arbeitsstelle von meinem Vater zu tun gehabt, der aus dem Aargau zugezogen ist und in Zürich eine Stelle gehabt. Und dann haben wir dort offensichtlich ein Haus gefunden, wo man hat können wohnen. Und dann bin ich dort aufgewachsen. Dass ich immer noch in Zollikon wohne, ist ein reiner Zufall. Es ist ja eben der Liegenschaftenmarkt nicht so einfach. Und wir haben dann, meine Frau und ich, vor etwa 20 Jahren können ein kleines Häuschen kaufen, das wir uns damals können leisten konnten und sind darum in Zollikon wieder gelandet. Aber es ist natürlich auch eine sehr privilegierte Lage, weil es wirklich näher an der Stadt ist. Also wir haben eine ganz kurze Distanz ins Stadtzentrum, auch ins Büro. Ich habe ganz kurze Wege, wenn ich nicht beruflich oder politisch unterwegs bin. Und das finde ich, ist ein Stück Lebensqualität, wenn man nicht das halbe Leben muss verreisen
muss. Zürich sind die Liegenschaften enorm teuer. Also das ist wieder das Gleiche, oder? Preiswert, könnte man sagen. Sie sind zwar preiswert, weil es ist unendlich schön dürfen, dort zu wohnen. Wo sind eigentlich die Grenzen? Also, ich habe mal einen Vergleich können machen vor ein paar Jahren. Ein Haus, das ein Architekt gebaut hat, hier bei uns in der Nähe vom Studio in der Region Solothurn, mit den genau gleichen Plänen, die in Zollikon tatsächlich gebaut wurden. Und das in Zollikon, das hat einfach ein Achtfache gekostet als das in Solothurn. Also es ist das gleiche Haus, es ist etwa gleich viel Land ringsum gesehen, aber es ist ein Faktor 8. Macht das eigentlich Sinn? Würde der das zahlt, nicht gescheiter auf Solothurn wohnen und sagen, ja gut, ich pendle halt ein bisschen und ich mache noch ein bisschen Homeoffice, ist eigentlich sinnvoller.
Ja, ich finde, Sie bringen das gut auf den Punkt. Das ist letztlich eine Frage der Prioritäten. Oder? Wenn man weniger Kapital im Einsatz hat für so ein Haus, das Sie gerade schildern, dann kann man dafür anders machen. Man kann in Wertschriften investieren, man kann einen Haufen reisen, man kann eine andere Hobby pflegen. Und andere sagen sich, nein, mir ist es wichtig, eben, dass ich jetzt näher an der grossen Stadt wohne und andere Vorteile habe. Und dann investiert man mehr. Der Unterschied ist vermutlich der Landpreis, oder? Von der Rechnung, die Sie jetzt aufgemacht haben. Die Baukosten sind vermutlich auch etwas teurer in den Zentren und Agglomerationen, weil das Bauen auch etwas aufwendiger ist und das zahlungskräftige Publikum natürlich die Handwerker auch nicht lassen, auf die Rabatttaste drücken, sondern eher umgekehrt. Aber es ist natürlich, sind krasse Unterschiede und es sind auch zum Teil sehr hohe Preise, wobei man auch muss sagen, dass auch die Preise, also die Bandbreite der Preise extrem gross ist, auch an den Goldküsten. Oder? Und es hängt dann sehr häufig an sehr spezifischen Kriterien wie Aussicht. Das ist ein ganz grosses Kriterium. Oder? Wenn Sie eine schöne Seesicht haben bei einer Liegenschaft, dann gehen für viele Käufer gehen die Fantasien durch die Decke. Sehr viele Liegenschaften haben das aber auch nicht. Und dort hat man dann auch durchaus normalere Preise.
Haben Sie eine intensive Karriereplanung hinter sich? Also Sie haben gesagt, ich mache jetzt mal eine Matur, dann gehe ich Jus studieren, das ist sowieso gut, das ist ein gutes Fundament, um Karriere machen zu können. Und dann gehe ich in die FDP. Die FDP, vermutlich damals, als sie eingetreten sind, noch die wirklich staatstragende Partei und heute vielleicht ein bisschen weniger. Ist das alles geplant gewesen, oder hat das Herz ihnen gesagt, ich muss jetzt unbedingt Jus studieren, weil ich ein sehr tiefes Rechtsbewusstsein habe und ich will zur FDP gehen, weil ich ein sehr tiefes liberales Bewusstsein habe?
Ich glaube, es war alles von dem, was Sie jetzt zitiert haben. Ich hätte von der Interessenlage her, vom Studium her, hätte ich eigentlich gerne Geschichte studiert, aber ich wollte sicher nicht Lehrer werden, das habe ich gewusst. Und dann ist aber das Interesse an der öffentlichen Sache hat mich immer begleitet. Ich bin ein Kind vom Kalten Krieg, muss ich ganz ehrlich sagen. In der Hochphase vom NATO-Doppelbeschluss und den Spannungen zwischen der Sowjetunion und den USA-NATO hat mich das als Jugendlicher sehr beschäftigt. Einmarsch von Russland in Afghanistan, das kann sich auch kaum jemand erinnern. Ist so ein Kriegsakt gsi, wo mich wirklich beschäftigt hat und ich habe mich angefangen mit der Geschichte und der Politik befassen in dieser Zeit und hat mich gleichzeitig auch der Gedanke von der Freiheit wirklich sehr stark mobilisiert. Das ist wahrscheinlich mein grösstes Bedrohungsempfinden gsi in der Jugendzeit und aus dem heraus leite ich eigentlich meine Nähe zu der FDP ab, zu einer liberalen Partei, wo wirklich die Freiheit vom Einzelnen an erster Stelle hat, Entwicklungsfreiräume, Perspektiven, wo man sich selber kann erarbeiten kann. Das hat mich wirklich mobilisiert. Das muss ich aber sagen, hat auch wirklich sehr gut zusammengepasst mit der gesellschaftlichen und politischen Ausgangslage damals. Eben in Zolliken, wo ich aufgewachsen bin, da war die FDP unbestritten die Nummer 1 gewesen. Wir sind übrigens, was Behördenämter angeht, immer noch. Also Zolliken ist immer noch sehr stark freisinnig geprägt. Die Gemeinde hat immer noch eine Mehrheit der Gemeinderäte. In der Exekutive sind Freisinnige. Also da ist schon quasi die Welt noch in Ordnung. Auch wenn natürlich die FDP auch in Zolliken heute eine ganz andere Partei ist, weder das ist damals. Und mich hat die Juristerei wirklich auch fasziniert. Ich habe in dem Sinn nicht strategische Karriereplanung gemacht, sondern ich habe nach Themen gesucht, die mich interessiert haben. Und die Juristerei war etwas, was auch nicht in der Familie schon alle gemacht haben. Und darum habe ich das Gefühl gefunden, das ist eigentlich eine gute Disziplin, die einem auch viel berufliche Optionen eröffnen.
Bei mir am Mikrofon der Beat Walti, Nationalrat vom Kanton Zürich. Und wie wir gerade gehört haben, Mitglied seit langen Jahren von der FDP. Beat Walti, auf ihrer Webseite steht, ich bin gegen Monopol und ich bin gegen überregulierte Märkte. Ich habe jetzt auch schon ein paar Jahre hinter mir auf diesem Globus und habe eigentlich müssen miterleben, dass das Gegenteil passiert ist. Die Monopolisierung, die hat zugenommen, die überregulierten Märkte haben zugenommen. Und Sie sind jetzt seit 10 Jahren Nationalrat, oder jetzt glaube ich bald 11 Jahre Nationalrat. Und dann fühle ich mich von Ihnen nicht so ganz richtig vertreten, weil ich will das auch nicht. Oder? Ich will weder ein Monopol im Energiebereich, noch will ich sonst mit einer 50%igen Staatsquote zum Beispiel. Ich will natürlich aber auch keine privaten Monopole, selbstverständlich, wo mir den ganzen Tag sagen, was ich zu tun habe. Aber gehen wir vielleicht mal zur Energie über. Die Energie ist die absolute, totale Katastrophe. Die Energie gehört ja mehrheitlich den Kantonen zum Beispiel und den Gemeinden zum Teil auch. Und die nutzen das schamlos aus, indem sie sagen, wir haben Corona gehabt und dann ist plötzlich sind keine Elektronen mehr durch die Kupferdrähte durchgeflossen. Die haben sich irgendwie verflüchtigt und darum haben wir zu wenig Strom gehabt und jetzt bleiben die Preise einfach. Wir haben eine Abstimmung beispielsweise über Strassen, die abgelehnt wird. Und jetzt ist da viel zu viel Mineralöl, Steuer irgendwann um den Weg. Und ich bin fast überzeugt, das kommt am Konsument nie mehr zurück. Also Monopol links und rechts, jetzt nicht politisch, sondern wenn ich links und rechts schaue, bin ich umgeben von diesen Monopol und ich bin eigentlich von einer 50%igen Staatsquote umgeben. Was haben ihr Freisinnigen dort falsch gemacht?
Also Sie sprechen mich persönlich an und die Partei, das sind wahrscheinlich auch unterschiedliche Antworten. Die Rolle von einem Parlamentarier zum Beispiel ist, seinen Beitrag zu leisten an die Diskussion und an den Gesetzgebungsprozess. Das ist das, was ich versuche. habe immer ein bisschen Mühe mit Parlamentarierinnen und Parlamentariern, die das Gefühl haben, sie seien die, die den Tarif durchgeben. Man ist letztlich im Nationalrat einer von 200 und ich würde mir wünschen, dass die Überzeugung oder die Argumentationslinie, die sie vorher jetzt angezogen haben, die auch weitestgehend meine ist, dass die mehr Unterstützung hat und mehr Vertreterinnen und Vertreter von so einer Philosophie im Parlament würden wirken. Und dann könnten wir auch unsere Anliegen, unser Weltbild politisch besser umsetzen. Oder? Aber ich glaube, persönlich kann man als Parlamentarier einfach das machen, wo man im Prozess kann Einfluss nehmen kann. Und das ist nicht letztlich den Daumen auf- oder abheben, sondern den Knopf drücken und einen sein vom Entscheidgremium. Das versuche ich konsequent zu machen. Die FDP hat sicher historisch das Problem, ich kann das in Anführungszeichen sagen oder ohne, dass wir natürlich in den vergangenen Jahrzehnten immer Teil gewesen sind von denen, die das System gestaltet haben. Also letztlich müssen wir uns auch anrechnen, was heute besteht. Und das ist auch ein Problem im Politmarketing, dass einem die Leute dann nicht abnehmen, dass man Sachen will verändern, wenn man ja letztlich maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die Sachen sind, wie sie heute sind. Aber nichtsdestotrotz kommen immer wieder auch neue Leute in die Führungsfunktionen mit neuen Konzepten und neuen Positionen. Auch die Themen werden neu, das Umfeld verändert sich und da müssen wir einfach unseren liberalen Beitrag leisten. Und der Energiebereich, den Sie ansprechen, ist tatsächlich ein sehr wichtiger, wo mich, wie Sie das geschildert haben, auch mit Sorgen füllt. Es gibt einem, ich würde mal sagen, so eine vordergründige Sicherheit, dass der Staat praktisch alles kontrolliert. Das kann man in einem gewissen Sinn auch messen. Also bei den Preissteigerungen im Energiebereich, die Sie angesprochen haben, auch im Volk zum Beispiel vom russischen Angriff auf die Ukraine, wo dann die Gasmärkte in Unruhe gebracht hat und den Ölpreis stark bewegt etc. Das schlägt ja letztlich alles dann auch auf den Strom durch. Hat natürlich für die Schweiz mit ihrer höheren staatlichen Kontrolle dazu geführt, dass die Ausschläge weniger extrem gewesen sind, oder? Also man hat eine Moderation, quasi eine Abmilderung von Preisentwicklungen, aber eben in beide Richtungen. Es gibt vielleicht weniger Ausschläge nach oben, das ist der Pluspunkt, aber der Preis reagiert nachher auch nicht nach unten und das ist der Minuspunkt. Und insgesamt bin ich fest überzeugt, dass ein funktionierender Wettbewerb auch im Energiemarkt für Konsumentinnen und Konsumenten sehr viel attraktiver wäre, weder ein irgendwie staatlich geplantes Angebot, das wahrscheinlich letztlich nicht effizient ist.
Die Kantone werden einfach das nie freigeben. Also wenn Sie anschauen, ein Axpo, Kanton Zürich, Aargau beispielsweise, oder ein BKW, Kanton Bern, und bei der Alpiq ist es ähnlich. Also die werden das nie freigeben, weil ich glaube, im 23. haben die zusammen miteinander über 5 Milliarden Reingewinn geschrieben. Also ich rede nach Abschreibungen und Investitionsabschreibungen etc. haben die immer noch 5 Milliarden, die sie nicht recht gewusst haben, woher damit. Und das war die Zeit, gewesen, wo man uns eigentlich gesagt hat, jetzt musst du aber aufpassen, oder? Jetzt ist es eine Stromknappheit, jetzt müssen wir dir das Gaskraftwerk anschauen, das uns die Stromlücke wieder füllt. Also wir fühlen uns eigentlich angelogen, wir fühlen uns monopolisiert, wir fühlen uns ungerecht behandelt und ich würde jetzt eigentlich Sie als Rechtsanwalt engagieren, um zu sagen, die Ungerechtigkeit muss jetzt dringend weg, aber ich sage es jetzt Ihnen als Politiker, was machen wir, dass die Kantone und vielleicht halt auch der Bund überall, die direkt das Eigentum haben an diesen Energieversorger oder Produzenten, wieder vernünftig werden?
Ja, das ist ein langer Weg und wahrscheinlich eine komplizierte Antwort, wenn man es vollständig analysieren will. Also zuerst schnell zu Ihren 5 Milliarden, oder? Das ist natürlich so, die kommen durch sehr starre Strompreise zusammen, wo auch einen Haufen Sicherheitsmargen für Versorgungsleistungen beinhaltet, oder? Das ist eben der Preis, den wir zahlen, dafür, dass wir uns in Sicherheit wiegen können, ob es dann stimmt oder nicht. Dass wir davon ausgehen können, dass unsere öffentliche Versorger dann schon liefern kann. Aber für das muss ich halt eine Art wie eine Versicherungsprämie zahlen. Das führt dazu, dass ich zum Laden von meinem Elektro Elektroauto 23 Rappen zahlen für Kilowattstunde, wo mir letzte eine in Dänemark auf seiner App gezeigt hat, dass er seinen Tesla für 8 Euro Cent laden kann, wenn er den richtigen Zeitslot definiert.
Oder? Also mit 23 Rappen sind Sie ja noch gut bedient in der Schweiz. Also wir reden von Preisen zwischen 30 und 40 Rappen.
Ja, das weiss ich. Das ist eben auch so eine Konsequenz, dass es dann sehr darauf ankommt, wie ihr Werk eingekauft hat. Die 600 Versorger, die wir haben, wir sind kein Techniker, aber man kann sicher die Hypothese stellen, dass 600 Versorger im Raum von der Schweiz nicht eine effiziente Infrastruktur abbildet. Da würde es dringend eine gewisse Vereinfachung von Strukturen brauchen. Das wäre auch auf der Kostenseite sicher positiv, aber da ist eben Realpolitik am Werk, oder? Alle diese Strukturen werden von gewissen Leuten betrieben, die ihre Entscheidung fällen können und ihr Sagen haben. Und die geben natürlich nicht gerne etwas her, was sie heute haben. Da braucht es den Druck von der Straße, wenn man das will. Und ich weiss jetzt nicht, ob der so zustande kommt, weil der nächste Fluchtpunkt in dieser Frage wäre eigentlich ein Strommarktabkommen mit der EU. Das würde einerseits die Netzstabilität verbessern und die Versorgungssicherheit, und es würde andererseits auch im Sinne einer Auflage mindestens eine Teilliberalisierung der Märkte ermöglichen oder voraussetzen, sodass Sie und ich auch unseren Versorger oder unseren Stromlieferanten im Minimum könnten selber wählen könnten. Und das gibt ein bisschen Wettbewerb und vielleicht ein bisschen Durchzug durch die Stube von diesen staatlichen Versorgern.
Aber wenn man langfristig die Sache anschaut, dann wird der Strom ja irgendwann gar nichts mehr kosten. Dafür zahle ich wie Krankenkassen irgendwie 500 oder 700 Franken pro Monat für einen Netzanschluss. Und das bedeutet ja, dass wir ins gleiche Dilemma werden reinfahren wie Krankenkassen. Also Krankenkassenprämien gehen jedes Jahr rauf. Und das ist jetzt meine Behauptung. Der Netzanschluss wird auch teurer und teurer werden. Wir haben irgendwie etwa 5 Millionen Dächer in der Schweiz, die können Solar bringen. Es gibt 5 Millionen Kleinstkraftwerke, die das Grid auffangen muss, die das technologisch das können bedienen muss. Wir haben eine Winterstromlücke, trotz dieser vielen Dächer. Wir haben vielleicht zu wenig Wind. Also das gibt eigentlich eine riesengroße Katastrophe, die mit einem oder zwei Atomkraftwerken alles hätte können erledigt werden. Wieso habt ihr Bürgerlichen auch das wieder nicht geschafft? Wieso habt ihr uns in diese riesige Katastrophe reinfahren, dass wir werden unendlich Geld zahlen müssen? Und eben meine Behauptung allenfalls, Strom kostet nichts, aber das Grid wird wahnsinnig teuer werden.
Ja, ich glaube nicht, dass der Strom nichts kostet, weil der muss auch noch immer herkommen. Und vor allem, sage ich jetzt in den Wintermonaten zum Beispiel, brauchen wir deutlich mehr Strom, in Zukunft wahrscheinlich noch mehr als heute schon. Und der kommt dann eben nicht von den Solardächern, wenn gerade Schnee drauf liegt zum Beispiel oder wenn auch kein Wind bläst, dort wo die Windräder stehen. Also ich glaube, der Strom wird immer noch anspruchsvoll sein, in genügender Menge herzustellen. Und umgekehrt sind natürlich die Kosten für Netzanschlüsse, für den Netzbetrieb, die steigen. Und im Sinne vom Verursacherprinzip finde ich es auch nicht ganz falsch, muss ich sagen, wenn man sozusagen einen Anschluss oder eine Grundgebühr muss zahlen für den Umstand, dass man ja wirklich die Möglichkeit hat, Strom zu beziehen über das Netz, oder? Das andere Extrem ist, dass man alle Kosten über den Strompreis, also an Verbrauch, koppelt und einfach mitzahlt, wenn man verbraucht. Aber das tut die sogenannte Vorhalteleistung nicht abbilden. Aber in dem ganzen Netzbereich kommt eben das Argument zum Tragen, das Sie vorher aufgebracht haben. Ich glaube, da braucht es gerade für die Netzentwicklung, um das an die neuen Gegebenheiten, mit denen wie viele Millionen Kraftwerke dann auch immer sind, anzupassen, braucht es eben eine effiziente Struktur. Und das ist wahrscheinlich nicht gewährleistet, wenn wir 600 Netzbetreiber und Versorger haben im Land. Also dort braucht es mehr Effizienz. Und Ihre Frage nach den Atomkraftwerken ist ein bisschen zugespitzt, aber sicher nicht falsch, weil wir einerseits deutlich mehr Strom werden brauchen, um die fossilen Energieträger zu ersetzen, und andererseits auch unsere bisherigen Kernkraftkapazitäten über kurz oder lang werden müssen ersetzen. Betznau ist heute schon sehr alt, Gösgen ist auch nicht mehr ganz frisch, und auch Leibstadt kommt irgendwann ins Alter, und wir werden die Kapazitäten müssen ersetzen. Und da gibt es wahrscheinlich keinen Weg vorbei, auch an Grosstechnologie, auch wenn man überzeugt ist, was ich ehrlich gesagt bin, dass man einen pragmatischen Ausbau von der Solarenergie zum Beispiel sollte weiter vorantreiben. Aber man kann sich nicht die Illusion machen, dass ein paar PV-Module unsere AKW werden ersetzen.
Zentralisierung macht ja manchmal Sinn. Also nehmen wir ein Migros oder ein Coop. Wenn die würden 5 Millionen Kleinstläger halten, damit jeder irgendwie noch an sein Schokostängeli und an seinen Salat herkäme, dann würden wir ja unendlich viel Geld dafür zahlen. Also die Grossverteiler, die haben riesengroße Zentrallager, oder A1 zum Beispiel, die Migros, hunderte von Meter lang. Und das ist ihre Effizienz, um uns Konsumenten zu einem vernünftigen Preis ein Produkt herzubringen. Beim Strom, bei der Solarenergie, wie gesagt, haben wir dann irgendwann 5 Millionen Produzenten, die in ein Grid rein müssen, wo hochkompliziert wird und durch das wahnsinnig teuer. Und das wird einfach gezahlt werden, oder? Das wird gezahlt werden. Wäre es nicht eigentlich richtig, man würde sagen, mach doch du Solarenergie, aber brauch es bitte selber und speise bitte nicht ein. Wir bleiben bei einem billigen Grid und sparen uns die 100 Milliarden, die das Ding dann wird kosten, damit es dann endlich so weit ist. Und damit haben wir die Möglichkeit, vielleicht eben noch ein Atomkraftwerk zu machen. Wir haben zentralisierte Funktionen, eben wie ein Migros ein Lager hat. Und das liefert in eine Richtung und nicht in 500 Millionen verschiedene Richtungen. Das ist technologisch einfach ein absoluter, totaler Schwachsinn. Oder? Und man sieht ja jetzt Deutschland. Deutschland ist ja eigentlich in einem liberalisierten Umfeld, aber hat wahnsinnig hohe Strompreise.
Also, ja, genau. Deutschland hat sich gleichzeitig aber eben auch dazu entschlossen, funktionierende AKW abzustellen. Sie lassen dafür noch das ein oder andere Braunkohlekraftwerk weiterlaufen. Und ich glaube, diesen Extremweg, den müssen wir auf keinen Fall einschlagen. Ich glaube, das ist eine vernünftige Haltung, dass man sagt, gewisse Solaranlagen hängt man als Netz an, aber das ist wahrscheinlich sinnvoll für eine gewisse Größe. Und die 8 Kilowatt Peak, die ich selber auf dem Dach habe, da könnte man vermutlich, ändere ich am System nicht wahnsinnig viel, also mache ich das nicht belastbarer, wenn ich das auch noch anhänge. Und der Eigenverbrauch, den Sie ansprechen, ist von mir aus gesehen absolut die richtige Philosophie. Ist auch das, wo man dazu kommt, wenn man sich es ökonomisch überlegt. Also wirtschaftlich macht eigentlich nur der Eigenverbrauch Sinn, weil man ja dann auch die Netzabgaben kann sparen für den Strom, den man nicht muss beziehen muss. Da muss man aber zum Beispiel auch sagen, da haben wir immerhin regulatorisch, gesetzgeberisch schon einen beachtlichen Schritt unternommen, indem es nämlich erst seit wenigen Jahr überhaupt zulässig ist, den selber produzierten Strom auch selber zu verbrauchen. Das wissen die wenigsten Leute. Das ist bis vor kurzem ist das verboten gewesen. Man musste einspeisen, damit die EW die volle Kontrolle über den Strombezug haben können behalten. Und das ist natürlich ein kompletter Unsinn. Wenn Sie heute auf einer kleinen Anlage eine kleine Batterie drauf machen, dann kommen Sie auf einen anständigen Selbstverbrauchs- oder Eigenverbrauchsgrad auf einer Solaranlage, und ich glaube, das macht Sinn. Zum Beispiel auch im Sommer, oder? Wir haben klimatisch gesehen nicht nur das Thema vom Winterstrom, sondern wir werden auch immer wärmere Sommer haben und wir werden das Thema Kühlen viel mehr im Vordergrund sehen, als das heute der Fall ist. Und das können Sie zum Beispiel auch sehr gut mit dezentral produzierter Elektrizität erledigen, indem Sie dann eben mit ihrem eigen produzierten Strom zum Beispiel ein Klimagerät betreiben.
Hüpfen wir rüber zur Europäischen Union. Ein wunderbares Thema für die Freisinnigen, für ihre Partei. Sie haben auch einen Exponent, das ist der Simon Michel von der Ipsomed, also Mehrheitseigentümer von der Ipsomed, der sich sehr stark zugunsten von dem Rahmenabkommen, wo man sollte planen oder auch unterschreiben, zum Fenster auslehnt. Gleichzeitig nennt man auch das Rahmenabkommen bei den Freisinnigen zum Teil nicht mehr Rahmenabkommen, wie es eigentlich heissen sollte, sondern man hat das Mäntel bilaterale 3 angehängt. Das tönt einfach viel besser, weil mit den Bilateralen hat man gute Erfahrung und mit dem Rahmenabkommen 1, das hat man in Tonnen geschmissen. Also der Bundesrat hat irgendwann gesagt, wenn wir das in die Bevölkerung reinbringen wollen, dann leiden wir nachher brutal, weil das geht irgendwie 90% Nein und 10% Ja. Und damit tun wir es lieber in die Tonnen schmeißen. Und jetzt haben wir das Rahmenabkommen 2, das läuft. Und eben mit dem Simon Michel, der weibelt dafür, ohne dass wir eigentlich schon ganz genau wissen, welche Konsequenzen dass das alles wird haben. Was ist Ihre persönliche Position zur EU? Was ist die Partei, also die FDP-Position? Und was denken Sie, wird der Bundesrat allenfalls auch das Rahmenabkommen 2 wieder in die Tonne schmeißen, weil er merkt, er hat bei der Bevölkerung absolut keine Chance?
Ich fange schnell hinten an, weil das vielleicht der kürzeste Teil ist. Ich glaube nicht, dass der Bundesrat das neue Vertragspaket mit der EU wird in die Tonne schmeißen. Ich hoffe es auf jeden Fall nicht, weil ich es auch eine genug wichtige Entscheidung finde, dass man die Bevölkerung mit einbeziehen sollte. Als Demokrat kann ich am Schluss mit jedem Entscheid leben. Wenn die Bevölkerung sagt, das will man nicht, dann will man es nicht. Und dann weiss man auch, dass man Konsequenzen aus dem Entscheid zu tragen hat. Und das soll in einer funktionierenden Demokratie so sein. Die anderen Punkte, die Sie jetzt sehr zugespitzt formuliert haben, die sehe ich natürlich nicht ganz so. Also auch wenn ich jetzt nicht, ich bin da nicht der Fürsprecher von Simon Michel und seinen persönlichen Überzeugungen und Positionen, die ich aber auch nicht will kritisieren durch das. Was man wirklich kann sagen ist, dass die Übungsanlage, die jetzt verfolgt wird, wirklich fundamental anders ist wieder in der ersten Runde, indem es nämlich effektiv das Abkommen zum Gesamtrahmen so nicht mehr gibt, sondern man verfolgt eine parallele Verhandlungsstrategie in all diesen Teilbereichen und regelt alle die Fragen, die auch zum Teil umstritten sind, wie die dynamische Rechtsübernahme, jeweils in diesen Teilvertragsbereichen. Und das ist schon ein Unterschied. Ob man den bilaterale 3 will sagen oder nicht, ist für mich ehrlich gesagt ein bisschen Wortklauberei. Was aber sicher richtig ist, ist, dass es eine echte nächste Etappe ist auf dem bilateralen Weg. Und mit einem Rahmenabkommen, also quasi institutionelle Verbindung von all diesen verschiedenen Sachbereichen, so nichts mehr zu tun hat. Und meine persönliche Haltung ist, dass es für die Schweiz einfach extrem wichtig ist, dass wir irgendwie geregelte Verhältnisse haben zu unseren europäischen Nachbarn. Man redet immer EU, aber eigentlich ist praktisch relevant sind unsere direkten Nachbarstaaten. Also mit Deutschland, Frankreich und Italien haben wir mit Abstand den grössten Austausch von Gütern und Dienstleistungen. Ein Haufen Wertschöpfungsprozesse, also auch industrielle Prozesse, sind grenzüberschreitend. Gewisse Sachen finden in der Schweiz statt, gewisse Sachen im nahegelegenen Ausland und wieder zurück. Also da gibt es eine sehr enge Verflechtung und wir haben wirklich ein Interesse daran, die Verhältnisse geregelt zu haben. Das kann man mit bilateralen machen, aber man kann es natürlich auch auf anderen Wegen machen, wie zum Beispiel an einem Freihandelsabkommen. Das hat dann einfach auch seine Konsequenzen.
Ich schaue mit Sorge nach Deutschland. Die Autoindustrie zum Beispiel, wo die Schweiz ein ganz wichtiger Zulieferer ist. Also Schweizer Industrie ist sehr oft irgendwie verbunden wieder mit der deutschen Autoindustrie. Die deutsche Autoindustrie, um schnell ein paar Zahlen zu liefern, gegenüber Toyota, also die deutsche Autoindustrie, 20% weniger Auto als Toyota, aber doppelt so viele Mitarbeiter. Also die Effizienz, absolute Katastrophe. Und die Autoindustrie will jetzt Werk schliessen und will im Prinzip die Lücken, die sie haben, auf den Bändern in China füllen. Das heisst, die deutsche Autoindustrie ist drauf und dran, chinesisch zu werden. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber die Idee ist tatsächlich, die Kapazitäten, die man wird im EU-Raum abbauen, die werden in China wieder aufgebaut. Und damit haben sie sich ja noch selber in den Rücken geschossen mit den 35% Zoll, die auf chinesischen Fahrzeugen erhoben werden soll, würde dann auch eigentlich auf den deutschen Produktionen, die in China sind, auch erhoben werden. Darum hat ja BMW unter anderem versucht vor dem deutschen Parlament zu sagen, macht das ja nicht, weil es trifft uns auch. Aber Frau von der Leyen hat das halt trotzdem jetzt durchgezogen und das wird passieren. Also ich schaue mit Sorge nach Deutschland, ich schaue mit Sorge nach Frankreich. Die Verschuldung von Frankreich steigt, ist etwa bei 112%. Wir sind in Italien bei etwa 135%. Das läuft alles auf Pump ab. Die Staatsquote nimmt enorm zu. Also wir haben ein Wirtschaftsproblem dort, wir haben ein Verschuldungsproblem dort und wir sagen gleichzeitig, das sind unsere wichtigsten Handelspartner. Mir wird es ein bisschen geschmuch, ihnen nicht.
Mal, es kann einem schon geschmuch werden, aber es ändert nichts daran, dass wenn sie den Fuß über die Landesgrenze setzen, dass sie dann trotzdem in diesen Ländern landen. Und ich bin absolut der Meinung, dass wir unsere wirtschaftliche Abhängigkeit unbedingt müssen, reduzieren, andere Märkte aufbauen, die zum Teil die Abhängigkeiten können reduzieren können und Potenzial haben für die Zukunft. Die USA ist da immer noch sehr wichtig, auch mit guten Zuwachsraten. Ich denke, auch Asien ist halt immer noch eine grosse Wachstumsregion, wo sich die Schweizer Industrie und Dienstleistungsunternehmen müssen herorientieren, genau auch, um die Abhängigkeit der umliegenden Nachbarländer zu reduzieren und letztlich auch von der EU. Ich glaube aber, vieles von dem, was Sie jetzt gesagt haben, ist nicht nur ein EU-Problem, sondern eben auch ein nationalstaatliches Problem. Also Sie haben die Länder aufgezählt. Mir macht auch sehr Sorgen, dass jetzt zwei ganz grosse, nämlich Deutschland und Frankreich, wirklich in einer strukturell extrem misslichen Lage sind. Und die Auswirkungen, die das zum Beispiel auf die gemeinsame Währung, der Euro, wird haben, das hat natürlich das Potenzial, um uns auch runterzureissen, oder? Wo wir uns werden müssen, absichern dagegen, so gut das immer geht. Die Probleme, die Sie schildern aus der Automobilindustrie, die sind eigentlich von mir aus gesehen ein gutes Beispiel, was passiert, wenn es zu viel Politik in der Wirtschaft hat. Dann geht es darum, Interessensphären abzusichern und irgendwelche Strukturen zu erhalten oder nach politischen Kriterien Strukturen zu entwickeln, die sich nach dem Marktbedürfnis nicht halten lassen. Und dann geratet man ins Hintertreffen und hat am Schluss Fehlentwicklungen und fehlende Wettbewerbsfähigkeit.
Aber die Fehlentwicklungen wollen wir ja in der Schweiz verhindern. Wir heissen zwar auch
das
teilweise. Ja, aber je näher dass wir uns natürlich an die EU herwagen, je näher gehen wir an die Fehlentwicklung her.
Da bin ich gar nicht der Meinung. Wenn Sie die EU etwas genauer anschauen, sehen Sie auch, dass es dort Länder hat, wo es super läuft, wo es prosperiert. Denken Sie da die neueren Mitglieder in Mitteleuropa, auch Benelux-Staaten in vielen Bereichen, auch Nordics in vielen Bereichen, sind die recht erfolgreich unterwegs. Selbstverständlich sind die immer auch ein bisschen zwischen Hammer und Amboss, das ist klar. Aber die Schweiz hat durchaus Handlungs- und Manövrierraum. Jetzt gerade die Strukturprobleme, die Sie vorher in der Autoindustrie angesprochen haben. Und das ist ein Beispiel, das ich zentral finde. Die haben mit der Regulierung des Arbeitsmarkts zu tun, zum Beispiel. Der liberale Arbeitsmarkt ist wahrscheinlich der wichtigste Erfolgsfaktor vom Schweizer Wohlstand in den letzten 50 Jahren, würde ich behaupten. Der Umstand, dass wir eben keinen ausgebauten Kündigungsschutz haben, führt direkt dazu, dass die Unternehmen sehr gerne Leute einstellen, wenn sie irgendwo eine Gelegenheit sehen, ein Produkt zu entwickeln oder zu produzieren und so auch wachsen können, weil sie wissen, dass wenn der Markt das nicht hergibt, dass sie dann halt auch mal jemanden wieder entlassen können. Und das gibt einen dynamischen Arbeitsmarkt, was für die Leute, die direkt betroffen sind, kann sehr schwierig sein, aber gesamtwirtschaftlich natürlich eine viel bessere Entwicklung abgibt, als aber das, was man in Deutschland oder
wir haben in Deutschland die Situation und Deutschland ist halt immer noch vielleicht nicht allein hier angebend, aber trotzdem noch wichtig für die EU. Und wenn dort so starke Gewerkschaften sind und so eine wahnsinnige unsoziale Sozialpolitik, dann ist natürlich die Gefahr riesengroß, dass sie das auf uns abbilden wollen.
Ja, aber darum kämpfen wir auch genau um diese Abgrenzungslinie, oder? Wir akzeptieren die Personenfreizügigkeit, aber wir wollen zum Beispiel nicht über die flankierenden Massnahmen den ganzen Sozialismus übernehmen, der in diesen Märkten produziert wird. Das ist ganz klar eine rote Linie. Und die müssen wir halt auch verteidigen. Aber ich glaube, das lohnt sich und das kann man den Leuten auch erklären. Ich glaube, unsere Erfahrungen sind gut mit dem System, das wir gemacht haben. Und da muss man auch vielleicht gerade vor dem Problem, das die anderen haben, jetzt einfach auch deutlich die richtigen Worte finden.
Will die EU überhaupt ein Rahmenabkommen mit uns? Weil so alle vier Wochen schmeissen die irgendwie einen Brocken in die Schweiz rein, über die Grenzen rüber. Einmal ist es, dass ihr könnt vergessen, dass wenn die ETH will, andere Gebühren machen für uns EU-Mitglieder als für Schweizer, die hier Steuern gezahlt haben, dann ist das unlauter, das dürft ihr nicht machen. Oder die Schutzklausel wird abgelehnt. Also die Schweiz darf nicht eine einseitige Schutzklausel ausrufen. Und das kommt so alle vier Wochen kommt so etwas daher. Die können ja mal Klappen halten und sagen, jetzt wollen wir doch zuerst das Rahmenabkommen durchbringen. Und dann können wir ja dann wieder von Gas geben. Aber die sind, ich sage jetzt, fast ein bisschen dumm und schmeißen der Schweizer Bevölkerung so Brocken her, die sie gar nicht können verdauen.
Doch, ich glaube, die können das sehr gut verdauen, aber es zeigt halt einfach, dass die EU ihre Interessen hat und die Schweiz die eigenen. Und das ist auch gar nicht falsch so. Ich glaube, es spielt in der EU viel weniger eine Rolle, ob es Rahmenabkommen oder bilaterale 3 oder was auch immer das dann, wie auch immer das heisst, mit der Schweiz zustande kommt oder nicht. Ich habe das Gefühl, die Aussenbeziehungen mit einem Nicht-EU-Staat, die sind in Brüssel wahrscheinlich einfach ein bisschen Manövriermasse. Die Frage, wie man sich an diesem Thema profilieren kann, wird anders beantwortet in Brüssel als in Bern. Und das ist auch natürlich so, wenn Sie so einen Brocken, einen unverdaulichen oder einen verdaulichen herwerfen, dann überlegen sich die den werfen, viel mehr, was das für sie selber in ihrem eigenen Wirkungsfeld bedeutet, ob sie die Heim punkten können und nicht, ob das in der Schweiz einen grossen Applaus auslöst. Und darum, glaube ich, muss man einfach in aller Ehrlichkeit und Offenheit auch sagen, das sind Verhandlungen, wo die Interessen nicht immer gleich laufen und am Schluss muss man einen Ausgleich finden und sonst gibt es kein Abkommen.
Wie gross ist die Chance, dass es kein Abkommen gibt?
Ich sage immer, das ist 50-50, weil es hat so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, inhaltlicher Art, also in all den Teilbereichen, die diskutiert werden. Aber auch das Umfeld wird eine Rolle spielen. Wie läuft es dann wirtschaftlich, wie läuft es dann migrationspolitisch, wie läuft es dann irgendwie, die Stimmungslage wird eine wichtige Rolle spielen. Und darum ist es schwierig zu sagen, aber sicher ist das kein einfaches Dossier, um durch eine Volksabstimmung zu bringen. Aber ich glaube, der Ausgang ist offen.
Sie sind lange Fraktionspräsident von der FDP im Nationalrat. Und meine Frage ist, Sie sind eben auch als Anwalt tätig, M&A etc. bei einer grossen Kanzlei. Haben Sie überhaupt noch privat können arbeiten? Also wenn man jetzt Nationalrat ist, man ist Fraktionspräsident, man muss die Schöfli beieinander behalten. Das ist ja mehr oder weniger ein 24-Stunden-Job. Und nebendurch haben Sie noch müssen irgendwie am 10 Uhr oben schnell in die Kanzlei gehen und dort noch ein bisschen M&A machen.
Also ich fange schnell hinten an, das mit dem M&A. Ich habe tatsächlich einen Haufen Transaktionen gemacht früher, aber mit dem Eintritt eigentlich in die Bundespolitik. Ich war ja vorher schon länger im Kanton im Parlament gewesen. Aber mit der Bundespolitik lässt sich das ehrlich gesagt nicht mehr vereinbaren. Ich habe seither praktisch nichts mehr gemacht in diesem Bereich, sondern bin beruflich vor allem neue Verwaltungsräte und Stiftungsräte engagiert und betreue private Klienten, die ich einfach schon sehr lange habe, häufig Unternehmer mit ihren Themen und Problemen. Aber das ist ein bisschen ein Kompromiss, den man als Milizpolitiker einfach machen muss, wenn man 4x3 Wochen weg ist und noch Kommissionssitzungstage hat. Zwischen ihnen. Und der Rest, den Sie schildern, ja, das ist effektiv, muss ich in aller Ehrlichkeit auch sagen, der Grund war, wieso ich aufgehört habe mit dem Fraktionspräsidium, weil mir die Aufstellung als Milizpolitiker mit unabhängigem beruflichem Standbein einfach sehr wichtig ist für meinen ganz persönlichen Komfort. Es ist eine tiefe Überzeugung für mich, dass das ein besseres Modell ist. Und das hat sich schlecht vereinbaren. Ich habe mein Amt antreten damals bei der Nachwahl von Didier Burkhalter, wo dann mein Vorgänger Cassis gewählt worden ist. Kurz darauf haben ist Karin Keller-Sutter für den Hannes Schneider-Ammann gewählt worden. Dann hat es Gesamterneuerungswahlen gegeben, was immer ein busy time ist, auf Neudeutsch gesagt, in der Politik. Dann kurz darauf haben ist Covid gekommen. Und dann haben wir noch einen Präsidiumswechsel in der Partei gehabt. Und dann habe ich nach 4,5 Jahren müssen sagen, ich glaube, jetzt ist genug außerordentliche Situationen für meine persönliche Agenda. Jetzt muss ich mich ein bisschen neu orientieren und konzentriere mich jetzt darum wieder auf Kommissionsarbeit im Bereich Wirtschaft und Abgaben, Steuern, Finanzmarktregulierung etc. Und leben eigentlich ganz glücklich mit dem Modell.
Es hat eine grosse Zeitung geschrieben, der Beat Walti ist jetzt ein lame duck. Er ist 2022 zurückgetreten als Fraktionspräsident. Er plant seinen Abgang als Nationalrat. Hat die Zeitung recht?
Nein, ich meine, Zeitungen, die tun mir immer leid. Die müssen ja jeden Tag etwas schreiben und natürlich versuchen dann alle die Entwicklungen so zu lesen, wie es gerade in die Geschichte hineinpasst. Solange ich im Amt bin, bin ich voll motiviert. Meine Frau sagt mir immer, du machst das freiwillig, wenn ich mich irgendwie in einer Situation beklage. Und das stimmt. Per saldo muss die Motivation positiv sein. Und sonst können sie jederzeit aufhören. Das ist auch der Charme von einem Mandat, wo man im Proporzsystem auf einer Liste errungen hat. Es hat hinten dran viele, die sich freuen würden, wenn ein Platz frei wird. Aber ich bin sehr motiviert und wie ich vorher gesagt habe, ich versuche auch, die Rollen einfach neu zu interpretieren. Nicht alles, was man in der Politik macht, findet immer in der Zeitung statt oder in der grossen Öffentlichkeit, sondern sehr viel auch Interessanz und Relevanz ist im Vorlauf von diesen gross angelegten Diskussionen, das Erarbeiten von Positionen, das Finden von Mehrheiten für dieses oder jenes. Und das fasziniert mich mindestens so wie die grosse öffentliche Bühne.
Also Sie sind noch voll dabei, man spürt das. Herz und Seele ist dabei. Beat Waldi, Sie sind auch Präsident vom Verband Immobilien Schweiz, VIS heisst das Ding. Und wir haben im 2024, am 24. November, eine Abstimmung gehabt. Dort ist es um zwei Sachen gegangen, wo die Mieterinnen und die Vermieter betroffen haben. Und dort haben eigentlich die Bürgerlichen einmal mehr verloren. Wenn ich lese bei Ihnen auf der Webseite, Mieterinnen und Mieter sind unsere wichtigsten Kunden, das steht dort beim FIS, dann muss ich auch sagen, dann haben die ja eigentlich gewonnen gehabt, weil die Mieterinnen sind ja die wichtigsten Kunden.
Ja, man jetzt politisch gerade so will ummünzen, da habe ich eher meine Zweifel, aber ich will noch vorausschicken, dass ich auch beruflich mit der Immobilienbranche zu tun habe, sonst würde ich auch das Verbandspräsidium nicht machen. Das ist auch so eine Milizüberzeugung, dass ich keine Sachen machen will, wo ich nicht auch einen beruflichen, eigenen, fachlichen Bezug habe dazu. Und aus dieser Erfahrung weiss ich einfach, dass die institutionellen Immobilieninvestoren sehr motiviert sind, auf die starke Nachfrage nach Wohnraum mit einem guten Angebot zu reagieren. Oder? Also alle, die ich kenne, würden liebend gern mehr Wohnraum produzieren, wenn man es ein bisschen industriell ausdrücken darf. Und für das müssen wir einfach gute Rahmenbedingungen haben. Und letztlich sind Kunden und Kundinnen von diesen Investoren sind eben Mieterinnen und Mieter. Und wir wollen kein Stressverhältnis oder Strukturen, die einen Stress produzieren, sondern wir wollen zufriedene Kunden. Und das kann man nur, wenn die Regelungen auch ausgewogen sind. Einerseits müssen Investitionen attraktiv sein. Also alle, die Geld geben in diesem Bereich, erwarten auch eine anständige Rendite. Häufig sind das zum Beispiel Pensionskassen oder Versicherungen mit ihrem Kapital, die auch wieder Kunden haben auf der anderen Seite, die wollen, dass das Kapital gut bewirtschaftet wird. Und auf der anderen Seite eben muss ja das Angebot dann auch Abnahme finden und darum braucht es auch faire Regelungen auf dem Mietmarkt. Ich glaube, ehrlich gesagt, es ist jetzt hier eher ein bisschen um Feintuning gegangen. Da geht es nicht um fundamentale, strukturelle Fragen im Mietmarkt. Und darum bedauere ich, dass es so ausgegangen ist. Ich glaube, die Voraussetzungen für mehr Investitionen in Wohnraum wären besser gewesen, wenn die Abstimmungen anders herausgekommen wären. Gerade auch Investitionen von kleineren, privaten Investoren, die jetzt nicht so in unserem Verband vereinigt sind, die wäre wahrscheinlich besser geworden, wenn es anders herausgekommen wäre.
Beat Waldi, FDP-Nationalrat, Kanton Zürich. Eine letzte Frage. Die Schuldenbremse, bleibt die?
Die muss bleiben und ich glaube, die hat auch eine solide Verankerung. Also die bisherigen Manöver zeigen auch, dass man im Grunde genommen an dieser nicht vorbeikommt, dass man einfach sehr kreative Lösungen sucht, um irgendwelche Ausnahmen zu definieren, die einem das Leben ein bisschen erleichtern. Aber ich glaube, die Schuldenbremse ist etwas, wo auch die Leute auf der Straße total gut verstehen, aus ihrem eigenen Leben kennen, dass man über kurz oder lang nicht mehr ausgeben kann, als reinkommt. Und das ist eine Frage von der Ehrlichkeit, dass man nach diesen Vorgaben auch den Haushalt gestaltet.
Also wir Bürger hoffen natürlich, dass ihr euch wirklich daran haltet im Parlament und der Bundesrat auch. Wir haben natürlich ein bisschen Angst. Wir hören, dass die Armee soll auffinanziert werden, weil sie ein bisschen zu stark hat müssen einschauen, finanziell in den letzten Jahren. Und dann reden wir davon, dass im Sozialbereich vielleicht auch in der Hilfe im Ausland ein bisschen soll runtergefahren werden entsprechend. Und das wird ja brutale Opposition geben von doch der starken linken Kräfte. Sie glauben also, sie können sich dort durchsetzen?
Ja, die Schuldenbremse ist ein mittelfristiges Instrument. Die erlaubt gewisse Abweichungen auch mit der Konjunkturprognose, die man unterlegt. Und so dürfen wir auch mal das ein oder andere Defizit machen. Aber ich glaube, man darf sich auch nicht nur auf die Ausgabenseite immer konzentrieren, sondern wir müssen auch die Rahmenbedingungen schaffen, dass die Einnahmen sprudeln. Also da denke ich jetzt an die Steuererträge und zwar nicht, indem man Tarif aufsetzt, sondern indem man Steuersubstrat stärkt. gut verdienende Menschen in der Schweiz haben, gut verdienende Unternehmen in der Schweiz haben, die einen Haufen Steuern zahlen, und dann können wir auch die Ausgabenseite entspannter angehen. Das dürfen wir auch nicht aus dem Auge verlieren, und mittelfristig ist das durchaus hoffentlich intakte Option.
Beat Walter, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei Aktiv Radio vorbeigekommen sind.
Danke auch.